ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Wenn etwas die deutsche Diplomatie bewegt und sie sogar manchmal ratlos zurücklässt, dann ist es die Frage, wie kann man die Ukraine-Krise lösen und Russland wieder einbinden? Genau dazu hat die Kanzlerin sowohl gestern in Davos als auch heute in Florenz ein Signal Richtung Moskau geschickt. Man könne sich einen gemeinsamen Wirtschaftsraum der EU mit Russland und seiner Eurasischen Union durchaus vorstellen. Allerdings unter der Bedingung, dass die Ukraine-Krise beigelegt werden muss. Das aber wird schwierig. Nach UN-Angaben sind in der Ostukraine seit Beginn des Konflikts mehr als 5000 Menschen umgekommen. Und heute haben die Separatisten eine Offensive über das bis jetzt besetzte Gebiet hinaus vorangetrieben. Nach Bereitschaft zur Beilegung der Krise sieht das nicht aus. Im Gegenteil. Marion von Haaren.
Noch vor einem Jahr landeten hier Flugzeuge. Jetzt liegt der Flughafen Donetsk in Schutt und Asche. Zeugnisse des Versagens, Zeugnisse politischer Unfähigkeit. Beide Seiten sprechen vom Frieden, beide Seiten reklamieren Land und Recht für sich allein. Und das ist das Ergebnis. Bundeskanzlerin Merkel will offenbar aus diesem Teufelskreis heraus. Wenn die Russen aus der Ostukraine abzögen, wolle sie sich persönlich für gemeinsame Handelsgespräche stark machen, erklärte sie gestern in Davos. Heute in Florenz beim italienischen Ministerpräsidenten Renzi präzisierte sie ihre Offerte.
Dann kann man sich vorstellen, dass, wenn gerade diese Probleme mit der Ukraine ein Stück weit gelöst sind, natürlich auch zwischen der Europäischen Union und der jetzt gegründeten Eurasischen Union Gespräche stattfinden über Handelsfragen, in denen man dann auch die Assoziierungsfragen Ukraine, EU oder anderer, Moldawien, EU oder anderer besser vielleicht bearbeiten kann.
Gemeinsame Handelsgespräche zwischen EU und Eurasischer Union, die Idee ist nicht neu. 2010 hatte Russlands Präsident sie bereits ins Gespräch gebracht. Eine Freihandelszone von Lissabon bis nach Wladiwostok. Damals zeigte sich die Kanzlerin reserviert und Brüssel machte nur zögerliche Schritte auf Moskau zu. Putin lehnte dankend ab. In der Ostukraine eskaliert die Gewalt und Russland wird gebraucht, auch bei der Lösung anderer Konflikte. Nun nähert sich die Bundesregierung an.
Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auf die Dauer eine gemeinsame Perspektive entwickeln kann, dass so weit entfernt auch beide Seiten sein mögen, dass man ein Bild entwickeln kann, wo man weiß, dahin müssten wir unsere Schritte richten.
Auf dem Podium in Davos keilte die russische Seite heute erstmal zurück. Solange die EU Sanktionen verhänge, sei mit Russland nicht zu reden, erklärte sein stellvertretender Regierungschef Igor Schuwanow. Ich glaube, die russische Bevölkerung betrachtet die westlichen Sanktionen wie einen Angriff gegen Russland. Der Westen sei naiv zu glauben, er könne Moskau mit Sanktionen in die Knie zwingen, erklärte er selbstbewusst. Die Frage bleibt also, wer macht jetzt den ersten Schritt? Solange beide Seiten auf ihren Bedingungen verharren, wird es wohl so weitergehen wie bisher.
Saudi-Arabien ist ein Land voller Widersprüche. Einerseits ist es ein wichtiger Verbündeter des Westens im Kampf gegen die Terrormiliz des Islamischen Staates. Andererseits ist Saudi-Arabien autokratisch geführt und steht wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Seit 10 Jahren regiert der König Abdallah das Land, eines der ölreichsten Länder dieser Erde. Diese 10 Jahre stehen für eine behutsame Öffnung und, wenn auch höchst moderate, Reformen. Jetzt ist der Monarch im Alter von 90 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Und es fragt sich natürlich, wie es nach dem Tod Abdallahs dort weitergeht im streng islamischen Königreich. Volker Schwenk berichtet.
Ein Leichnam in Tuch gewickelt. Der bis gestern mächtigste Mann Saudi-Arabiens ist tot. Ein Land trauert. Der neue König Salman tritt ein schweres Erbe an. Bürgerkrieg bei den Nachbarn Irak und Jemen, Syrien in Flammen und die Terrormiliz Islamischer Staat ängstigt die Welt. König Abdallah starb in schwierigen Zeiten. Saudi-Arabien, reiches Land, viele Probleme, vor allem Fundamentalismus. Ein ultrakonservativer Islam ist Staatsreligion, es gilt die Scharia, es gibt öffentliche Enthauptungen. An fast allen Universitäten studieren Männer und Frauen getrennt. Lang haben Saudis mit Islamisten weltweit sympathisiert und sie finanziert. König Abdallah stand für die Abgrenzung von Radikalen. Wir müssen dieses Problem lösen, vor allem durch sicherheitspolitische Maßnahmen, sagt der Professor. Dazu gehört auch der Einsatz von Gewalt und Waffen. Es ist eine Aufgabe des Innenministeriums. Die Antiterroreinheiten trainieren täglich. Eine schlagkräftige Truppe wollte der König, spätestens nachdem Al-Qaida 2003 und 2004 in Saudi-Arabien selbst Bomben gezündet hatte. Seit Jahren ist das Land nun von großen Anschlägen verschont. Stolz wird uns ein Umerziehungszentrum vorgeführt. Ex-Terroristen werden hier nach der Haft auf den rechten Weg gebracht. 35 derzeit, sprechen dürfen wir mit keinem. Sport, religiöse Erziehung oder mal Therapie sollen aus Terroristen friedliche Menschen machen. Rückfälle gibt's. Einige vermeintlich Geheilte kämpfen jetzt im Jemen und Syrien. Mit sowas muss man rechnen. Aber bei der Mehrheit sind wir erfolgreich. 13% werden rückfällig. Wir sollten darüber nicht die 87 erfolgreichen Prozent vergessen. König Abdallah ist es gelungen, Saudi-Arabien den Terror über Jahre vom Leib zu halten. Der König ist tot. Jetzt muss sein Nachfolger kämpfen.
Das milliardenschwere Anleihekaufprogramm der EZB bleibt in Deutschland umstritten. Die Finanzmärkte allerdings reagierten mit Rekorden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Während der deutsche Aktienindex in Frankfurt auf ein zwischenzeitliches Allzeithoch von mehr als 10.700 Punkten kletterte, bereitet die Geldschwemme vor allem der Versicherungsbranche Sorgen. Sie fürchtet, die versprochenen Gewinne weiter nicht erwirtschaften zu können. Positive Stimmen kommen dagegen aus den Gewerkschaften. Sie erhoffen sich einen wirtschaftlichen Aufschwung. Bundesfinanzminister Schäuble mahnte Länder wie Griechenland, Italien und Frankreich, trotz des Programms an ihren Reformen festzuhalten. Änderungswünsche der Union beim gesetzlichen Mindestlohn belasten das Klima in der Großen Koalition. Wirtschaftspolitiker von CDU und CSU kritisieren vor allem den bürokratischen Aufwand. Die SPD lehnt Lockerungen ab. So seien die Regelungen in der Reinigungsbranche zuletzt massenhaft umgangen worden, sagte Arbeitsministerin Nahles dem Hamburger Abendblatt. Putzhilfen bekämen zwar auf dem Papier häufig den Stundenlohn von 8,50 Euro, müssten dafür aber einige Stunden mehr arbeiten. In Freiburg sind am Abend etwa 20.000 Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gegangen, um ein Zeichen zu setzen gegen die islamkritische Pegida-Bewegung. Die Demonstration stand unter dem Motto Farbe bekennen. Aufgerufen dazu hatte ein 28-Jähriger über Facebook. Organisationen, Parteien und die Stadt Freiburg schlossen sich an. Es war eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der Stadt. Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen in Stuttgart und Hamburg haben heute für Verzögerungen bei der Abfertigung gesorgt. In Hamburg-Fuhlsbüttel standen während des Streiks mehr als 50 Abflüge auf dem Flugplan. 4 davon wurden gestrichen. Lange Warteschlangen gab es auch in Stuttgart. Flugausfälle und Verspätungen habe es aber nicht gegeben, so ein Sprecher. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten des Sicherheitsgewerbes mehr Geld. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG sind am Nachmittag ergebnislos abgebrochen worden. Nach Angaben der Arbeitnehmerseite habe man bei der Forderung nach einer Einmalzahlung keine Einigung erzielt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft fordert außerdem 6% mehr Lohn. Das von der Bahn vorgelegte Angebot lehnte sie ab. Ob es nun zu Streiks kommen wird, wollen die EVG-Gremien am Dienstag entscheiden. Kombinierer Erik Frenzel hat seine Siegesserie fortgesetzt. Im japanischen Sapporo gewann er den ersten von 2 Weltcups und baute damit seine Führung im Gesamtweltcup aus. Im Zielsprint konnte der 26-Jährige den Norweger Jan Schmid abschütteln, der Zweiter wurde. Rang 3 belegte Harvard Clemetsen, ebenfalls aus Norwegen. Johannes Rizek wurde Fünfter.
Am 27. Januar 1945, vor fast genau 70 Jahren, befreite die sowjetische Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Alleine hier wurden von den Nazis über 1 Million Menschen ermordet. Ein Ort, der wie kein anderer für den nationalsozialistischen Völkermord steht. Mehr als jede Unterrichtsstunde und auch jedes Geschichtsbuch vermittelt ein Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz dieses grausame Kapitel deutscher Geschichte. Und gerade junge Leute nehmen von Auschwitz Eindrücke mit, die sie nie mehr vergessen und die ihr Leben verändern. Genau davon erzählt die Reportage mit dem Titel »Ich fahre nach Auschwitz«, zu sehen am kommenden Montag direkt nach den Tagesthemen im Ersten. Vorab Juli Kurz und Gesine Inwald.
Eine Ausbildungsreise der Hamburger Polizeischüler. Sie fahren nach Polen, auf den Spuren des berüchtigten Hamburger Reservepolizeibataillons 101. Im Zweiten Weltkrieg zog es folternd und mordend durch Osteuropa. Das letzte Ziel der Reise ist Auschwitz, das ehemals größte Vernichtungslager der Nazis.
Also ich habe Respekt vor dem, was ich da erleben werde. Aber es ist mehr so eine, ja, angespannte Erwartung.
Ankunft der Klasse in Auschwitz-Birkenau. Mehr als 1 Million Menschen wurden hier in Gaskammern systematisch ermordet.
Wenn mehr als 1000 Menschen eingesperrt wurden zu einer Vergasung, Zyklon B, das war Pulver, das war Granulat, Siliziumerdbrocken mit Cyankali. Und nach 20 Minuten mehr als 1000 Menschen tot waren.
Wie konnten Menschen andere Menschen so etwas antun? Fragen, auf die die Polizeischüler Antworten suchen.
Suchst du noch jemanden?
Ich schaue nach meinem Nachnamen. Und ich weiß, dass der aus dem Umkreis von Berlin stammt. Und in der Tat sind auch der Großteil der Personen mit diesem Nachnamen aus dem Umfeld von Berlin deportiert worden.
Begegnung mit einer Gruppe Trauernder. Sie singen die israelische Nationalhymne.
In Birkenau war das auch für mich ganz schlimm, als sie da gesungen haben. Da wurde mir halt wieder bewusst, dass die Deutschen es waren. Und wir standen halt drumherum, obwohl die ja gerade getrauert haben. Und das war mir auch ein bisschen unangenehm. Deshalb war ich auch ein bisschen mit einem größeren Abstand da. Und man merkt es ja jetzt auch gerade wieder. Also es nimmt mich sehr mit, alles hier.
Verstörung, Scham. Jeder der Polizeischüler hatte irgendwie schon mal von dem Vernichtungslager gehört. Aber erst mit der Reise dorthin haben sie verstanden, was Völkermord wirklich bedeutet.
Uns bleibt noch der Blick auf das Wetter und natürlich die Frage an Claudia Kleinert. Wie winterlich wird es denn am Wochenende, Claudia?
Also Thomas, das ist das erste Mal, dass es wirklich verbreitet. Doch ziemlich winterlich wird mit zum Teil 5 bis 10 Zentimetern Schnee. Die bekommen wir nämlich morgen im Laufe des Tages ab. Und schuld daran ist dieses Tiefdruckgebiet bzw. dieses Front, das zu einem Tief gehört. Und das zieht jetzt von Westen herein, wird sich dann morgen weiter nach Südosten verlagern. Und das hat auch im Flachland verbreitet ganz ordentlich Schnee dabei. Das bedeutet vor allem morgen Vormittag, der Nordwesten Deutschlands bekommt mäßige bis zum Teil sogar starke Schneefälle ab. Und gegen Nachmittag zieht das Ganze dann immer weiter. Und dann haben wir von Mecklenburg runter bis zum Schwarzwald und bis zum Saarland, Rheinland-Pfalz, örtlich kräftige Schneefälle. Eben davon betroffen nicht nur die Hochlagen, sondern auch das Flachland. Da kann es dann schon mal rutschig und richtig winterlich werden, auch auf den Straßen. Jetzt in der Nacht geht das Ganze schon los. Und zwar in der zweiten Nachthälfte gegen morgen früh kommen von der Nordsee her die ersten Wolken mit Schnee rein. Sonst am Alpenrand ein paar Flocken und auch Richtung Erzgebirge. Dazwischen aber ein Streifen, wo es auch längere Zeit mal locker bewölkt ist. Da bildet sich dann in der zweiten Nachthälfte Nebel. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf Werte zwischen -1 und -6 Grad. Das vor allem da, wo die Sterne längere Zeit zu sehen sind, Richtung Vorpommern. Und morgen Vormittag haben wir den Schnee dann im äußersten Westen. Vorher noch etwas Sonnenschein nach Nebelauflösung. Am Nachmittag kommt der Schnee dann in die Mitte voran. Da kann es eben zeitweise auch kräftiger schneien. Am längsten noch trocken mit etwas Sonne in der äußersten Osthälfte. Die Temperaturen unter diesem Schneeband gerade mal 0 Grad. Dahinter wird sogar wieder etwas milder. Da kommt Luft von der Nordsee, vom Atlantik 4 bis 5 Grad. Auch der Wind dreht, kommt hinter der Front aus Nordwest. Und danach geht es genauso weiter, nämlich ähnlich winterlich im Osten und Süden. Auch am Sonntag noch ab und zu Schneefall. Im Westen dann schon zum Teil Schneeregen. Und Schneeregen wird es dann hauptsächlich auch am Montag geben und das auch wieder verbreitet. Also die nächsten Tage eher unter dem Stichwort Winter.
Ja, ist doch schön. Endlich haben wir den mal. Claudia, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie einen Tatort aus München und um 0.55 Uhr das Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie hier Pina Atalay. Kommen Sie gut durch die Nacht.